einen geht es also hier in Europa derzeit wirklich um die Zukunft der politischen Ordnung in Europa, in Gesamteuropa. Es geht ja auch um das Thema Russland in dem Zusammenhang, wie Sie wissen. Und das ist jetzt eine unmittelbar drängende Krise, die wirklich auch schwerwiegende Auswirkungen längerfristig haben könnte, hier in Europa, eben nicht nur hier in Europa, sondern für die ganze Welt. In Ostasien, im asiatisch-pazifischen Raum, haben wir eine grundsätzlich eigentlich ja ziemlich stabile Situation. Wir haben seit 1979 ja keine größeren militärischen Auseinandersetzungen mehr zwischen Staaten erlebt. Also grundsätzlich eine auf den ersten Blick vergleichsweise stabile und nicht krisenhaft zugespitzte Situation. Auf der anderen Seite gibt es in Ostasien sozusagen Entwicklungen, unter anderem die Aufrüstungsprozesse, aber nicht nur das, auch andere Territorialkonflikte, die eben längerfristige Risiken implizieren und sozusagen die längerfristige Perspektive für die Region Asien-Pazifik doch mit einem Fragezeichen versehen. Also die Probleme sind anderer Art, in Ostasien eher struktureller und mittelfristiger, längerfristiger Art, in Europa sehr unmittelbar krisenartig zugespitzt drängend. Aber beide Regionen haben enorme Bedeutung für die Zukunft der Weltordnung. Und in beiden Regionen werden derzeit Weichenstellungen vorgenommen und zeichnen sich Entwicklungen ab, die eben zum einen in eine sehr negative Richtung gehen könnten, zum anderen aber auch enorme Chancen beinhalten.
Im Kern geht es ja im Streit um diese Inselgruppe, die ja keine wirklich ist, im südchinesischen Meer. Verschiedene Staaten beanspruchen das. China ja ist so der Platzhirsch und hat angeblich schon militärische Basen oder zumindest Schiffe installiert. Man weiß nicht ganz genau, was der aktuelle Stand ist. Können Sie das mal ein bisschen genauer erklären, wer da welches Interesse hat?
Ja, also es geht um eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten der ASEAN, der Gemeinschaft der südostasiatischen Staaten. Diese maritimen Territorialforderungen, es geht ja um Seegebiete, die Inseln sind nur marginal bedeutsam. Im Eigentlichen geht es eben um die Frage der zum einen der nationalen Souveränitätsansprüche und zum anderen der wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten der Seegebiete. Und diese Ansprüche der Anrainerstaaten Südostasiens, die widersprechen sich zum Teil auch gegenseitig untereinander. Also Vietnam, Malaysia beispielsweise haben durchaus auch untereinander konkurrierende Gebietsansprüche. Und auch die ASEAN-Staaten konnten sich noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner verständigen. Aber dieses ganze Gebiet wird eben auch von der Volksrepublik China, übrigens auch von Taiwan, der Republik China beansprucht. Und insofern gibt es hier eine sehr komplizierte Gemengelage. China gegen die ASEAN-Staaten auf der einen Seite, die ASEAN-Staaten untereinander auf der anderen Seite, die Frage der Freiheit der Schifffahrt in dieser ganzen Region, die ja auch weltwirtschaftlich sehr bedeutsam ist. Also das ist eine sehr komplizierte Gemengelage und es geht eben da auch nicht nur um China versus die südostasiatischen Staaten, sondern auch die USA, Australien, die Europäische Union, Japan sind unmittelbar durch ihre Interessen an freien Schifffahrtswegen da mit hineingezogen und sozusagen involviert.
Also Sie sagen, der Faktor dahinter, der das Ganze antreibt, ist der Handel, ist die Wirtschaft?
Nein, nicht nur die Wirtschaft, aber die Handelsbeziehungen machen diese Region wirtschaftlich sehr bedeutsam, vielleicht noch wichtiger als die dort vermuteten Erdöl- und Erdgasvorkommen oder auch tatsächlich ja schon identifizierten Vorkommen. Das ist das eine, das sehr Wichtige. Das andere ist aber, das sind nationale Souveränitätsansprüche, die sich in territorialen Forderungen umsetzen. Also wir haben hier sozusagen wie im Brennglas gebündelt zwei ganz grundsätzliche Themen. Zum einen das Thema Nationalstaat, nationalstaatliche Souveränität und Ansprüche, die sich daraus ableiten. Und auf der anderen Seite die intensiven wirtschaftlichen Verflechtungen, etwa auch zwischen China und den ASEAN-Staaten.
Ja, der Einzige, der da richtig Kontra bietet, sind die USA, China gegenüber. Und jetzt schließt sich dem natürlich aus Tradition auch Australien an. Es wird für australische Verhältnisse enorm aufgerüstet. Also über 100 Milliarden werden da reingesteckt. Die Flotte wird aufgebaut. Wo sehen Sie die Zukunft Australiens? Welche Rolle sollte Australien übernehmen in diesem Raum?
Also ich habe den Eindruck, dass die australische Politik in der Region bislang schon sehr grundsätzlich klug und richtig gewesen ist aus meiner Sicht. Es sollte eine Position sein, die einerseits eben keine Zweifel daran lässt, dass Australien sich als Teil des Westens sieht und sich entsprechend auch verhält, Auf der anderen Seite aber eine Politik, die immer wieder versucht, Impulse zu geben in Richtung auf das, was wir gerade diskutiert haben, eine kooperative, eine Lösung, eine friedliche Lösung, zumindest eine friedliche Bearbeitung und Kanalisierung der Konflikte, um zu verhindern, genau, dass die in Richtung militärische Auseinandersetzungen eskalieren. Also die militärische Dimension kann und sollte nicht mehr sein als eine Vorsichtsmaßnahme, sozusagen ein Verweis darauf letztlich, wie dramatisch negativ die Auswirkungen für alle Beteiligten werden könnten, wenn der Konflikt nicht kooperativ gelöst wird, und immer wieder eben dazu die Versuche, das voranzutreiben, friedliche Wege zu finden, um diese letztlich ja auch lösbar erscheinenden Konflikte einigermaßen zu befrieden.
Denn in Australien gibt es immer die Diskussion, lohnt es sich überhaupt in die Verteidigung zu investieren? Wir haben ein gigantisches Land hier mit einer riesigen Küstenlinie, die sowieso nicht verteidigt werden könnte mit gerade mal 24 Millionen Einwohnern.
Ja, aber inzwischen ist es eben auch so, dass die Sicherheitspolitik, auch die militärische Sicherheitspolitik, längst nicht mehr vor allem und vorrangig der nationalen Grenzverteidigung dient oder der Verteidigung des eigenen Territoriums, weil alle Staaten der Welt inzwischen so sehr abhängig sind von Entwicklungen anderswo, die unmittelbar und sehr gravierend eben dann im eigenen Lande sich auswirken können. Also stellen Sie sich vor, was in Australien passieren würde, wenn die Handelsrouten Australiens ernsthaft gestört würden, was dann in Australien passiert würde. Das sind Interessen, die so schwerwiegend sind, dass man eben alles versuchen sollte und eben auch alles versucht, sie zu schützen. Und da in dem Zusammenhang spielt militärische Macht eben auch eine leider nicht wegzudenkende Rolle. Also es geht im Grunde nicht mehr in erster Linie um nationale Sicherheit im Sinne der Grenzverteidigung, sondern in erster Linie um nationale Implikationen von internationalen Krisen, von Unruhen und gewaltsamen Konflikten anderswo, die eben sehr nachdrücklich durchschlagen würden, wie wir das in Europa jetzt gerade erleben.